Überraschenderweise haben wir wieder ein Thema. Toren und Weise heißt das. Und Untertitel: Den Dhamma-Kompass im Auge behalten. Mir ist aufgefallen, dass wir in den letzten Treffen, Monaten immer mal wieder kleine Details des Dhamma behandelt haben, immer mal sozusagen Spezialfragen, differenziertere Dinge besprochen haben. Ich denke, das hat auch seine Berechtigung, weil man den Dhamma insgesamt kennenlernen muss und bei vielen Dingen auch in die Details gehen muss, weil die Dhamma-Praxis und das Verständnis auch von den Details lebt. Jetzt kommt das große Aber: Darüber darf man die Basics nicht aus den Augen verlieren. Und Basics heißt die Grundorientierung, die Grundrichtung, wohin einem der Dhamma führt, weil es eigentlich deshalb sage ich, den Kompass nicht aus dem Auge verlieren. Die Nordung, die uns der Dhamma gibt, die muss man immer vor Augen haben. Man muss wissen, wo geht's denn hin? Und der Buddha hat dem auch Rechnung getragen, indem er manchmal sozusagen aus der Vogelperspektive auf die Dinge geguckt hat, aber manchmal auch mit der Lupe etwas näher betrachtet hat. Und heute sind wir dabei, mal wieder so eine Grundorientierung uns anzuschauen. Und der Buddha hat da sozusagen ein Modell entwickelt, eine Metapher entwickelt, indem er ja Weise und Toren gegenüberstellt. Das sind zwei Menschentypen, die sozusagen ganz unterschiedliche Ausrichtungen haben. Der Buddha ist im Klaren darüber und macht uns deutlich, woran oder an wem man sich am besten orientiert, Weise oder Toren. Und ich habe eine Reihe von Passagen heute mal herausgesucht, in denen sozusagen einmal ein Überblick, aber manchmal auch an einzelnen Punkten der Lehre dargestellt ist, was er damit meint und um uns auch mal die Möglichkeit zu geben, wieder selbst zu gucken, wo muss ich mich denn orientieren und gegebenenfalls von dem einen das andere oder der andere zu werden. Ich fange mal mit der Schwarz-Weiß-Unterscheidung an, denn Toren und Weiß ist eine Schwarz-Weiß-Unterscheidung. Wir haben einmal den Bala, wie das genannt wird. So, Bala heißt zunächst mal jung, heißt dann Kind, heißt dann geistig naiv und davon abgeleitet, da ist mal ein Tor, ein Narr oder wir würden vielleicht auch manchmal sagen, ein Dummkopf. Ja. Auf jeden Fall ist damit ein Mensch gemeint, der unter den Möglichkeiten, unter den mentalen Möglichkeiten des Menschen bleibt und sein Leben entsprechend ausrichtet. Dann haben wir auf der anderen Seite denjenigen, der Pandita genannt wird. Pandita heißt weise, gelehrt, klug und vielleicht erinnert ihr euch noch, die Älteren zumindest, an Pandit Nehru. Pandit Nehru war der erste Ministerpräsident von Indien. Und man staune, dass es da noch Pandits in der Politik gab, ja, also Weise, die in der Politik tätig waren. Vielleicht gab es das am ehesten in Indien, heute ist das eher ja, selten, sage ich mal vorsichtig. Und so ein Pandita, ein Weiser, ist eben ein Mensch, der aus der Fülle der geistigen Möglichkeiten des Menschen heraus agiert, der da zu Hause ist und sein Leben danach richtet. Also das ist die Thematik. Und im Zusammenhang und im Überblick ist das insbesondere in einer Lehrrede dargestellt, die im ersten Teil meines Vortrags eine Rolle spielen soll. Das ist die M129, die auch überschrieben ist mit Toren und Weisen. Da heißt es: Es gibt diese drei Merkmale eines Toren. Da ist ein Tor einer, der schlechte Gedanken denkt, schlechte schlechte Worte spricht und schlechte Taten begeht. Wenn ein Tor nicht schlechte Gedanken hätte, schlechte Worte sprechen würde und schlechte Taten begehen würde, wie könnte ein Weiser dann von ihm wissen, diese Person ist ein Tor, ein nicht rechtschaffener Mensch? Das ist etwas, was uns eigentlich vertraut vorkommt, jetzt keine überraschende Aussage. Das ist ein Mensch, der auf drei Ebenen von der Spur abweicht, im Denken, Reden und Handeln. Und dieser einfache Katalog gibt uns die Möglichkeit, uns selbst auch mal einzusortieren. Ich habe ja gesagt, heute geht es mal um die Hauptlinie, nicht um Details. Und diese Aussage gibt, wenn ihr so wollt, wie ein Mantra des Buddha wieder, das er immer und immer wieder ausspricht, das Mantra Ursache und Wirkung, Handeln und Erleben sind eng miteinander verflochten. Der Zusammenhang zwischen den eigenen Aktivitäten und den eigenen Erfahrungen, die man macht, ist sozusagen eine wesentliche, wenn nicht die wesentliche Säule des Dhamma. Und hier wird von einem nicht rechtschaffenden Menschen gesprochen. Fragt man sich, warum? Ja, spricht er von einem nicht rechtschaffenden Menschen und warum? Vor allen Dingen stellt er die Frage immer wieder nach dem Handeln. Und die Antwort ist ganz einfach, weil jedes absichtliche Handeln Konsequenzen hat. Ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es eben zurück. So, der Kern der Karma-Lehre wird uns sozusagen wieder einmal zum x-ten Mal eingehämmert. Der Kern der Dhamma-Lehre ist ja, dass absichtliche Handlungen, wie gesagt, Konsequenzen haben. Die Art und Weise, wie ich agiere, bestimmt die Art und Weise, wie meine Erfahrungen sein werden. Die Früchte, die ein Mensch erntet, ist oder sind abhängig von den Samen, die der betreffende Mensch auch legt. Was einem Narren und einem Weisen widerfährt, das ist sozusagen der springende Punkt bei dieser Unterscheidung. Was machen die und was ist sozusagen das Resultat ihrer Handlung? Und wir haben das in der kurzen Passage gehört. Was den Narren angeht, hat er zwei Dinge zu erwarten. Schmerz und Trauer, wurde gesagt. Schmerz ist so all das, was physisch belastend ist, was so richtig körperlich wehtut. Und Trauer ist ein Beispiel, eine Metapher für all das, was uns seelisch, geistig, sozusagen mental herunterdrückt und uns das Leben von der Seite schwer macht. Und es wird dazu gesagt, man höre die Feinheiten auch immer, dass diese beiden Komponenten Schmerz und Trauer hier und jetzt zu erleben sind. Wobei man wissen muss, hier und jetzt meint nicht im engeren Sinne oder engsten Sinne in diesem Moment, sondern es ist ein idiomatischer Ausdruck, der sagt, in diesem Leben. Und damit ist unterschwellig schon gesagt, damit ist es noch nicht genug. Das, was man tut und erfährt, hat auch eine Dimension, die jenseits dieses Lebens relevant ist. So. Und jetzt, nach der Art und Weise, wie der Buddha lehrt, eröffnet er sozusagen die Fragestellung, sagt Ursache-Wirkung betrachten wir und jetzt erläutert er im Einzelnen, welche Wirkungen denn ein Tor zu erwarten. Wenn ein Tor in einer Versammlung Platz genommen hat oder am Straßenrand oder auf einem öffentlichen Platz und die Leute dort erörtern bestimmte peinliche Angelegenheiten, dann denkt der Tor, falls er einer ist, der Lebewesen tötet, nimmt, was nicht gegeben wurde, Fehlverhalten bei Sinnesvergnügen übt, die Unwahrheit spricht und sich Wein, Schnaps und Rauschmitteln hingibt, die als Grundlage für Nachlässigkeit dienen. Diese Leute erörtern bestimmte Angelegenheiten. Jene Dinge sind aber in mir zu finden. Und man sieht, dass ich mich mit diesen Dingen abgebe. Dies ist die erste Art von Schmerz und Trauer, die ein Tor hier und jetzt fühlt. Was wir so nebenbei erfahren, ist so eine kleine Erläuterung von dem, was der Buddha vorhin in drei Worten zusammengefasst hat: Denken, Reden, Handeln. Hier wird gesagt, was das sozusagen inhaltlich bedeutet, ein unrechtschaffener Mensch zu sein, nämlich auf diesen drei Ebenen falsch zu agieren. Das eine ist das Töten, Stehlen, sexueller Missbrauch, die Dinge, die man mit Hilfe sozusagen des Körpers, mit körperlicher Aktivität tut. Dann haben wir die Lüge, das sind sozusagen verbale Formen, auf denen abwägt, sich zu begeben. Und das andere ist, wenn man Rauschmittel genießt, wer das tut, macht einfach die Grundlagen für einen gesunden und klaren Geist zunichte. So, das haben wir sozusagen gelernt. Das sind die einfachen, katalogartigen Dinge, die man sich ja auch leicht merken kann als Grundorientierung, die Menschen qualifizieren in die eine oder in die andere Richtung. Und jetzt die Frage, was ist jetzt die erste karmische Folge? Und die ist schon sehr interessant. Das ist nämlich eine Art von Befangensein, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Merkt man vielleicht gar nicht, wie dieser Zusammenhang zustande kommt, weil er ein eher subtiler ist. Man kommt irgendwo hin, Leute reden über das Thema ethisches Verhalten, auch wenn sie dieses Wort nicht gebrauchen. Sie reden darüber, was man macht und was man nicht macht. So. Und wer eben abweicht von dieser ethischen Norm, der kriegt sozusagen indirekt oder auch direkt vorgeführt einen inneren Widerspruch, den der Betreffende merken muss. Er merkt bei sich, so sollte ich sein, so sollte ich handeln, aber ich mach's nicht. Tief im Inneren weiß jeder von uns, was korrekt ist, was gut ist und was nicht. Und hier kriegt er das sozusagen präsentiert und deshalb nimmt er diese Gesellschaft, in der er sich bewegt, anders wahr, als sie vielleicht ist. Er glaubt, jetzt reden sie über mich, die wissen, dass ich so einer bin. Das heißt, die verachten mich, die gucken auf mich herab und sagen, guck, da ist einer. Und das ist für jeden im Grunde eine Katastrophe, weil jeder ein gutes Bild von sich selbst hat oder haben will. Und wenn das jetzt von außen angekratzt wird, wenn das sozusagen in Frage gestellt wird oder kaputt gemacht wird, ist klar, dass das ein Punkt ist, der für den Betreffenden sehr schmerzhaft ist. Das ist der Einstieg, die erste karmische Folge. Wenn ein überführter Räuber gefasst wird, sieht ein Tor, wie Könige ihm viele Arten von Folter auferlegen lassen. Sie lassen ihn auspeitschen, mit Stöcken schlagen, lassen ihm die Hände abhacken, die Füße abhacken, lassen ihn lebendig pfählen, lassen ihm den Kopf mit einem Schwert abschlagen. Jene Dinge, sagt er sich, sind in mir zu finden. Und man sieht, dass ich mich mit diesen Dingen abgebe. Wenn Könige dies von mir wüssten, würden sie mich festnehmen und mir diese Foltern auferlegen lassen. Dies ist die zweite Art von Schmerz und Trauer, die ein Tor hier und jetzt fühlt. Was ist das für eine Folge? Nun, es ist die gesellschaftliche Reaktion. Gesellschaften, Gemeinschaften dulden immer nur in einem bestimmten Umfang, dass jemand abweicht von dem, was sozusagen gewünscht wird, was in Ordnung ist. Wenn das zu weit geht, wird man reagieren mit verschiedenen Sanktionen. Und eine der wichtigsten Sanktionen ist genannt, weil sie im Vorspann haben wir sozusagen das lebendige Beispiel gehört, es sind Strafen. Und hier in dieser Liste, die ich schon sehr, sehr stark gekürzt habe, ist eine ganze Aufzählung von wirklich skurrilen, extremen Strafen, die in der Antike ausgeübt worden sind, auch bei bestimmten Kleinigkeiten, die wir heute definieren würden. Da warst du sofort einen Kopf kürzer, wenn du ein Ei des Nachbarn gestohlen hast. Und die Inder waren ja Künstler geradezu darin, jemanden grausam zu bestrafen und auf grausamste Weise aus dem Weg zu räumen. Das haben wir heute nicht mehr, aber was geblieben ist, dass auch unsere Gesellschaft nicht duldet, dass jeder machen kann, was er will, dass jeder die Gesetze, die ja noch enger sind als die Silas, übertritt. So, irgendwann sagt jede Gesellschaft, das ist jetzt Schluss für dich, so, und du wirst entsprechend manifeste Folgen tragen müssen. Und das ist sozusagen die karmische Folge, dass die Welt reagiert, unmittelbar reagiert, da musst du nicht auf das Jenseits warten, du kriegst unmittelbar gesagt, eben bist du ein bisschen zu weit gegangen. Und die karmische Folge wirkt sich ja auf zwei Ebenen aus, wenn man so will. Die eine ist, dass jeder weiß, das ist verboten. Die meisten wissen, was verboten ist. Und deshalb die Betreffenden immer mit der Situation rechnen müssen, irgendwann kommt's raus, irgendwann schnappt es mich. Und es ist klar, dass das Leben dadurch erschwert wird. Du kannst nicht frei und unbefangen dich bewegen. Du musst immer ein bisschen heimlich tun, du musst dich verstecken, du musst so tun, als ob. Ja, aber irgendwann geht auch das schief, du wirst gefasst. Das Mindeste ist, dass du eine Verwarnung kriegst oder dass du eine Geldstrafe kriegst oder dass du wirklich hinter Gittern musst, wie wir das vorhin gehört haben. Und es gibt heute noch Länder, in denen Strafen durchaus ganz, ganz heftige Körperstrafe sind, bis hin schlicht und einfach zur Hinrichtung. Muss man auch zur Kenntnis nehmen. Jetzt haben wir eine dritte Variante, die finde ich persönlich die interessanteste. Wenn ein Tor auf einem Stuhl sitzt oder auf seinem Bett liegt oder auf dem Boden ausruht, dann bedecken ihn die üblen Handlungen, die er in der Vergangenheit begangen hat. Sein körperliches, sprachliches und geistiges Fehlverhalten, sie überziehen ihn und hüllen ihn ein. So wie der Schatten eines großen Berggipfels am Abend die Erde bedeckt, überzieht, einhüllt. Genauso bedecken einen Toren die üblen Handlungen, die er in der Vergangenheit begangen hat. Sie überziehen ihn und hüllen ihn ein. Ihr merkt, dass sich jetzt eine Veränderung vollzogen hat. Ja? Jetzt sind nicht mehr die äußeren Bedingungen maßgebend, dass sozusagen Gesellschaft reagiert, sowas wie soziale Kontrolle ist, Sanktionen. Jetzt ist es das eigene Innere, das sich mildet und das Leben einem schwer macht. Ja. Das sind die Impulse, die aus dem eigenen Geist, aus der eigenen Psyche auftauchen. Ich hatte ja vorhin gesagt, jeder weiß, tief im Inneren hat man Erfahrungen, ja, was richtig ist und was falsch ist. Und das meldet sich jetzt. Und zwar dann, wenn man alleine ist, also wenn man im Alltag ist, wenn man beschäftigt ist, wenn man im Trubel ist, nicht, wenn man sich ablenkt, dann kommt man gut dabei weg, mehr oder weniger. Ja? Aber wenn man allein ist, sozusagen sich gegenüber sitzt, mit sich selbst konfrontiert wird, dann steigen diese Dinge auf und man kriegt sie nicht mehr los und sie bilden eine eigene Dynamik und übernehmen sozusagen während dieser Zeiten wenigstens die Herrschaft in der eigenen Psyche. Und man kann sich gut vorstellen, dass das keine gerade erhellende oder angenehme Situation ist. Das ist der innere Schatten, ja? Also so wie der Schatten des Berges sich über das Tal legt, so legt sich dieser innere Schatten über das eigene Gemüt. Also die innere Dunkelheit eines Menschen, das innere Düstere, das Finstere, das durch das eigene Verhalten produziert wird, das macht das Leben dann wirklich unangenehm. Ja, und deshalb heißt es auch, der Betreffende ist bekümmert, trauert und klagt, der weint und schlägt sich an die Brust und wird zerrüttet. Dies ist die dritte Art von Schmerz und Trauer, die ein Tor hier und jetzt fühlt. Also nochmal, das bessere Wissen meldet sich, der innere Maßstab, den man nicht nur in der Schule gelernt hat, das ist der Punkt. Man hat das nicht nur vom Lehrer, lass das, tu das nicht und mach das und tu jenes. Man hat das auch nicht von den Eltern gelernt, sondern man hat diese Erfahrung schon mitgebracht, weil man aus seinen früheren, vergangenen Handlungen und Ergebnisse dieser Handlung das mitgebracht hat, dass die Taten in ja, Gedanken, in Worten und in physischer Aktion auf den Täter zurückfallen. Und zwar in derselben Art und der Weise, in derselben Qualität, wie die Handlung selbst war. Und das wird besonders in einer Situation, jetzt sind wir wieder beim Alleinsein, in einer Situation wird es besonders drastisch in der Todesnähe. Ja? Das ist ja ein Punkt, wo man irgendwann wirklich völlig allein ist mit sich, völlig allein ist mit seiner eigenen Psyche, mit seiner eigenen Vergangenheit, die einem dann auch mehr oder weniger plastisch vor Augen tritt. Und da kann man sich vorstellen, ja, was in jemandem vorgeht, der mehr als nur mal einen Bleistift in der Schule gemobst hat, sondern jemand, der wirklich fast lange Zeit sich so verhalten hat, wie man das ihm und anderen wirklich nicht gönnt. So. Und der entscheidende Punkt ist jetzt nicht nur, dass man zurückblickt und sagt, eigentlich war mein Leben mies, das war eigentlich unter menschlichem Niveau, das war eigentlich nicht, wie ich es gerne gehabt hätte, sondern die Todesnähe ist oft auch eine Zeit, wo sozusagen die Vergangenheit sich als Zukunft präsentiert, wo einem klar wird, was du gemacht hast, ist nicht aus der Welt, sondern die ist sozusagen im Verfahren, im samsarischen Verfahren und die steht sozusagen vor dir. Ja. Und da ist nicht zu spät, das was mal Reue und Kummer, ach, ich würde ja alles wieder gut machen und ich sehe es ja ein und so, ist zum großen Teil für die Katz, weil sozusagen die Maschinerie am Laufen ist. Ein Tor, der sich dem Fehlverhalten von Körper, Sprache und Geist hingegeben hat, erscheint bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder an einem unglücklichen Bestimmungsort in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Die Beispiele vorher, geistige Unruhe, negative Reaktion der Gesellschaft kann man aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist nichts sozusagen, was der Buddha uns nahe bringen will, ohne dass wir das irgendwie nachvollziehen können. Aber was jetzt gesagt wird, ist etwas, was jenseits unseres momentanen Erfahrungsbereiches ist. Dass es erstmal Erlebensformen jenseits des Todes gibt, ist für viele nicht akzeptabel. Und dass es solche Erlebensformen gibt, die in allen Religionen irgendwo als Hölle oder höllisch beschrieben wird, ist auch eine Vorstellung, die nicht jeder akzeptieren kann. Das Weitersein, Fortexistenz, ist etwas, was der Buddha anspricht. Es gehört zu den relativ wenigen metaphysischen Themen, also zu Themen, die man nicht aus eigener Erfahrung belegen oder widerlegen kann, die man sozusagen aus Vertrauen oder aus Ahnung oder aus sozusagen ja, geistiger Einsicht übernehmen kann, aber nicht wirklich selbst verifizieren kann. Und da wird gesagt, dass das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, natürlich nur denen, die wirklich übel und lange übel gehandelt haben, dass die dann auch nach karmischen Gesetzen in Erlebensformen sich wiederfinden, in denen sie all das wieder an sich selbst sozusagen manifestieren und selbst erleben müssen, was sie anderen vorgetragen haben. Wenn man zu Recht, sagt der Text dann weiter, von irgendetwas sagen wollte, jenes ist äußerst unerwünscht, äußerst unwillkommen, äußerst unangenehm, so ist die Hölle diejenigen, von der man das mit Recht sagen sollte. So sehr sogar, dass es schwer ist, ein Gleichnis für die Leiden in der Hölle zu finden. Wenn man das heute anspricht, und in dieser Lehrrede wird das relativ ausführlich gemacht. Ja? Ich habe diese Passage jetzt gar nicht näher hier aufgeführt und will sie auch gar nicht näher ausführen, weil das Vorstellungen sind, die dem Christlichen sehr ähnlich sind. Und ich habe viele Buddhistinnen und Buddhisten kennengelernt, die ganz schockiert waren, wenn man aus buddhistischen Kontext auf das Thema gekommen ist, weil sie haben das Christentum nicht zuletzt deshalb hinter sich gelassen, weil der Pfarrer immer mit der Hölle gedroht hat. Jetzt kommen sie zu den lieben, edlen Buddhisten und kriegen dasselbe wieder serviert, sozusagen. Ja? Und ich kann es nachvollziehen, dass solche Themen für Menschen mit einem materialistischen Weltbild einfach nicht akzeptabel sind. Das sind entweder pädagogische Tricks oder teuflische Handlungsweisen der Kirche, die irgendwas da mit uns vorhaben. Das sind irgendwelche Aktionen, die den Menschen klein halten wollen und. Wir kennen die Diskussion. Und deshalb ist das ein Thema, das für Menschen mit materialistischer Weltanschauung einfach unten durch ist. So. Die Einwände kannte der Buddha, weil es damals auch schon Materialisten gab. Das ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts oder des 21. Sondern gab es das auch schon. Und er sagte nur an dieser Stelle, Leute, wenn ihr das nicht akzeptieren könnt, okay, aber dann betrachtet es wenigstens als eine Arbeitshypothese. Ja? Betrachtet es wenigstens als eine Möglichkeit. Wenn ihr diese Möglichkeit ausschließt, dann schließt ihr auch alle Potenziale aus, die da drinstecken. Wenn es keine Hölle gibt, seid ihr ohnehin gut weg. Ja? Aber wenn sie trotzdem gibt und ihr habt die Möglichkeit, richtig zu reagieren, ausgeschlossen, dann habt ihr wirklich den schwarzen Peter gezogen. Und ich denke, wenn man eine Weltanschauung hat, die uns der Buddha nahelegt, nicht Realität nicht als materielle Prozesse zu sehen, sondern Realität als Zusammenwirken von psychischen und physischen Faktoren zu sehen, ja, wenn man Weltrealität mehr als geistige, seelische Prozesse sieht, dann sind Höllenvorstellungen geradezu zwingend, ja? Weil man ja solche negativsten Handlungen tatsächlich sieht. Und wenn man die Gesetzmäßigkeiten der Psyche studiert, wie solche psychischen Akte auch im Erleben sich manifestieren, ist die Hölle praktisch etwas, was der Verstand schon nahelegt, was eigentlich eine Realität darstellt. Also, wenn ihr nicht an die Hölle glaubt, okay, aber tut so, als gäbe es die, so ungefähr, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das war lange vom Toren jetzt gesagt und jetzt kommt dasselbe nochmal für den Weisen. Aber keine Sorge, das mache ich in 2 Minuten. Wir kennen das ja, wie der Buddha lehrt. Er macht oft alles spiegelbildlich. Erst das eine schwarz haben wir jetzt gehabt, das andere weiß. Der Weise ist der Weiße sozusagen. Ja, der macht alles richtig. Er denkt so, wie man denken soll, redet und handelt auch nach den, ja, ethischen Maßstäben, die menschlich bekannt sind. Er hat deshalb auch keine innere Unruhe. Er hat deshalb auch keine sozialen Konflikte. Er hat keine Strafen zu befürchten. Und seine Langzeitperspektiven sind auch gut. Er hat entweder menschliche Fortexistenz zu erwarten oder sogar noch ein Stück oben drüber. Das war der erste Teil des Vortrages. Ich sagte, ich gebe erst mal einen Überblick. Aber in den Lehrreden sind viele, viele Passagen noch zu finden, wo der Buddha dann nochmal Einzelthemen herausgreift und Toren und Weise nochmal unter spezifischen Perspektiven näher angeht. Und da will ich ein paar Beispiele euch noch vortragen. Zu Recht hat der Buddha immer wieder die Wichtigkeit einer ethischen Orientierung beschrieben. Aber vor den fünf Silas, die schon eine Herausforderung sind für viele, hat er noch eine Vorstufe eingeführt, die noch fundamentaler ist. Das ist die Haltung von Großzügigkeit und das ist die Praxis von Dana. Mit anderen Worten, geben ist sozusagen eine der Grundtugenden, eine der Grundübungen, ohne die alles andere auch nicht funktioniert. Wenn man da an dieser Stelle scheitert, kann man alles andere schon vergessen. Das muss man so sagen. So. Und da ist interessant, im Samyutta Nikaya gibt es eine Lehrrede, wo sich verschiedene Devas mit dem Buddha unterhalten und alle von ihnen tragen vor, aus ihrer Perspektive, warum Geben so wichtig und gut ist. Und der Buddha sagt jeweils, ja, genau, hast du richtig gesagt, ist so. Und eine dieser Devas will ich mal persönlich zu Wort kommen lassen, die ein Thema speziell nochmal hervorhebt. Dieser Devata sagt, wovor Bangen der Geizige nicht gibt. Gerade das ist die Gefahr für den Nichtgeber. Hunger und Durst, wovor der Geizige sich fürchtet. Sie treffen den Toren in dieser Welt und auch in der anderen. Darum treibe man aus den Geiz und spende Gaben, der Habsucht Schmutz überwindend. Verdienstliche Werke sind in der anderen Welt ein fester Halt für die Lebewesen. Also, ein Merkmal des Toren, des Dummkopfs, ist sein Geiz. Es drückt sich darin aus, er behält alles für sich, gibt nichts ab. Von dem, was er oder sie besitzt, macht er oder sie niemanden sonst eine Freude. Und hier ist auch der psychologische Hintergrund genannt, Angst. Der Geizige hat irgendwie Angst. Warum? Er sieht die eigene Abhängigkeit von materiellen Dingen. Er will essen, will sich anziehen, er will wohnen, er braucht Medizin. Und heutzutage noch 1000 andere Wünsche, die man zusätzlich noch erfüllt haben will. Und die Angst ist jetzt, wenn ich was gebe, habe ich es ja nicht mehr. So. Und was heißt das? Wenn ich weniger habe, habe ich auch weniger die Möglichkeit, meine eigene Bedürftigkeit zu befriedigen. Ich bin der Leidtragende davon. Ich gebe was und habe den Verlust zu tragen, also lass ich es mal besser. Mach lieber das Gegenteil. Bunkere, halte alles fest, umso länger habe ich für die Zukunft oder überhaupt, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Eine Standard, sozusagen Situation, die für viele gegeben ist. So, und was diese Devata ausdrückt und der Buddha bestätigt, ist, dass diese Haltung natürlich eine völlige Fehleinschätzung ist. Aus zwei Gründen. Einmal, weil die günstige Situation, die jetzt da ist, der Geizige hat in der Regel irgendetwas, sonst würde er nicht geizen. Ja? Diese günstige Situation wird isoliert betrachtet. Jetzt habe ich sie wird nicht gesehen, dass sie aus bestimmten Ursachen heraus entstanden ist. Und es wird auch nicht gesehen, dass diese Situation des Habens sehr, sehr instabil ist. Also ein Pfund Rindfleisch, das schmeckt gut, kann man eine gute Suppe machen, hier und jetzt. Und wenn ich sie verschenke, da isst der sie, es isst sie nicht. Ja, das ist sozusagen die Minimalrechnung, die sich jemand da macht. Aber der Hintergrund ist, das Pfund Rindfleisch hast du nur jetzt. Die Dinge, die dir jetzt zur Verfügung stehen, hast du nur jetzt, weil du früher großzügig warst. Echt? Also Fülle, Reichtum, das muss nicht überbordend sein. Aber so viel, dass man genug hat, kommt nur dadurch zustande, dass man früher selbst die Dinge geteilt hat, die jetzt sozusagen die Welt und andere Menschen mit uns teilen. Und wer das nicht tut, wird am Ende ja die Rechnung dafür zahlen. So einfach ist wieder hier auch dieses Karma-Schema in Klammern, das ich auch wie oft jetzt nur schematisch darstelle und nicht im Detail. Aber hier wird gesagt, der Tor ist einer, der den Ursache-Wirkungszusammenhang, Saat- und Erntezusammenhang nicht sieht, der zeitliche Perspektiven nicht sieht und deshalb heute seine eigene Zukunft verspielt. Ja? Habsucht und Geiz ist das, was in diesem Leben sozusagen die Situation vielleicht verbessert, aber ja, Sorge und Mangel im nächsten Leben einfach mit sich bringt. Das sind die, wie es im Text hieß, Schmutzflecken der Habsucht. Ja? Man tut sich selbst keinen Gefallen damit. Nächstes Beispiel ist eher psychologisch. Das ist auch psychologisch das erste, aber das andere ist nochmal eine andere Kiste. Vier Handlungen gibt es. Eine Handlung, die auszuführen angenehm ist und deren Ausführung Unheil bringt. Eine Handlung, die auszuführen unangenehm ist und deren Ausführung aber Segen bringt. Eine Handlung, die auszuführen angenehm ist, deren Ausführung aber Unheil bringt. Und eine Handlung, die auszuführen angenehm ist und deren Ausführung Segen bringt. Ihr habt alle genau verstanden, um was es geht. Ich mache es aber noch mal ein bisschen deutlicher. Wir haben es hier mit einer Grundschwäche des Menschen zu tun, nämlich die eigene Motivation für das, was er tut oder lässt. Wenn man das sehr eindampft, gibt es im Kern zwei Arten oder zwei Faktoren, die unsere Handlungen bestimmen. Einmal das Gefühl, das sagt uns, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Und das andere ist der Verstand, der sagt, das solltest du tun und das solltest du lassen. Das klingt erstmal einfach. Kompliziert wird's, weil Gefühl und Verstand nicht immer einer Meinung sind und es sehr viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Bei zwei Kombinationsmöglichkeiten haben wir kein Problem, weil da das ganz einfach ist, was an Handeln rauskommt. Also, da wäre ein Beispiel, man tut etwas oder sollte was tun, was eklig ist, unangenehm, was weh tut, schlimm ist und was noch üble Folgen hat. Kein Mensch macht's. Also Beispiel, ich habe ein Essen da stehen, fürchterlich, giftig, schmeckt schlimm, tut im Magen weh und morgen bin ich krank und übermorgen bin ich tot. Kein Mensch macht sowas freiwillig. Ja? Umgekehrt, eine Handlung macht Spaß, man freut sich dran und es kommt langfristig und mittelfristig noch was Gutes raus. Macht man natürlich. Also Beispiel harmlos, Sport, Waldspaziergang ist schön und fördert die Gesundheit. Ja? Oder ein Dammergespräch, nehmen wir das, ist für viele interessant und hat noch positive Auswirkungen auf das eigene Leben, auf das Verstehen etc. Also da haben wir kein Problem. Problematisch ist, wenn die ja, beiden Faktoren jetzt nicht mehr übereinstimmen und man sich da irgendwie entscheiden muss. Erste Variante, etwas fühlt sich gut an, aber es kommt am Ende nichts Gutes dabei heraus. Also für viele ist so eine Party mit Vollrausch ja, also durchaus attraktiv. Aber der dicke Kopf am nächsten Morgen und weiß ich, die Leberzirrhose am Ende des Lebens ist nicht wirklich gut. Ja. Oder ein bisschen gemäßigter, man stiehlt sich aus einer unangenehmen Situation mit einer Notlüge heraus. Das tut im Moment gut, ha, ich bin nochmal davon gekommen. Aber wenn dann die Wahrheit ans Tageslicht tritt, sag mal, ach, hätte ich es doch damals eher gelassen. Das ist so ein Beispiel. Oder, das wäre die letzte Variante, etwas zu tun, widerstrebt einem, ist unangenehm, aber die Folgen sind in Ordnung. Ja, das wissen wir alle aus der Schulzeit noch. Da hätten wir lieber gespielt, Hausaufgaben machen, oder Schule überhaupt, Ausbildung überhaupt, muss das sein, wann ist denn das vorbei? Aber wenn man es durchgestanden hat, merkt man, mit einer guten Ausbildung fährt man besser, als wenn man ohne Schulabschluss einen Job suchen muss. Ja? Oder auch so Alltagsdinge, waschen, putzen, Dinge reparieren, das ist unser Thema, Dinge reparieren, macht man nicht gern, unsere Lampe liegt schon ein halbes Jahr da draußen, wird noch ein halbes Jahr liegen. Aber, Entschuldigung, ja. Aber unterm Strich weiß man, dass diese Alltagsdinge, wenn man sie macht, unangenehm sind, aber sie bringen sozusagen einen positiven Gewinn. Das ist die Szenerie. Und es ist klar, dass hier Toren, gerade an dieser Stelle Toren und Weise, wieder gefragt sind. Die sind hier am Platz. So, bei dem Ersteren, wir fangen ja immer beim Toren an, sind sozusagen die mentalen Fähigkeiten beschränkt. Der Tor guckt auf das, was momentan interessant ist, was jetzt wohltut und was jetzt Freude macht. Ein Tor wird eher eine kleine Annehmlichkeit jetzt vorziehen und eine größere Annehmlichkeit sein lassen. Echt? Also er ist mehr auf die Gegenwart fixiert, die Gegenwart bestimmt sein Leben, Zukunft, ja, die kommt, aber sie ist in dem Moment ausgeblendet. Bei einem Weisen sieht es naturgemäß anders aus. Bei ihm dominiert sozusagen weniger der Gefühlsanteil oder der Anteil der inneren Dränge, sondern mehr Wissen, Einsicht. Er schöpft also mehr aus den besseren Möglichkeiten menschlichen Agierens. Er wird eher das tun, was langfristig in Ordnung ist, was sozusagen jetzt Mühe macht, aber unter dem Strich mehr Zinsen abwirft. Also langfristiges Wohl, am besten sogar dauerndes Wohl ist ihm wichtiger als der momentane Genuss, der gleich wieder vorbei ist. So. Und so ein Weiser versteht, einen inneren Dialog zu führen, also nicht nur reaktiv, intuitiv auf Dinge sofort zu antworten, sondern auch mal Luft anzuhalten, mal eine Nacht über was zu schlafen und den Dialog zu führen, was mache ich denn? Er muss sich sozusagen selbst motivieren und kann sich selbst motivieren, das Richtige und langfristig Gute zu tun. Punkt. Vipacitti oder Geduld. Das nächste an Überschrift. Und hier lernen wir in dieser kleinen Lehrrede, dass Toren und Weise nicht nur menschliche Phänomene sind, sondern dass sie auch noch im himmlischen Bereich, zumindest im menschennahen Himmelsbereich, auch noch vorhanden sind. Da gibt es eine Episode, die den Kampf der Dämonen mit den Göttern der 33 beschreibt. Und Vepacitti, der Fürst der Dämonen, wird gefangen genommen. Und statt dass der jetzt ruhig ist und bescheiden ist, ja, lässt er an den Sieger, dem Götterkönig Sacco, kein gutes Wort, beschimpft ihn und schmäht ihn und setzt ihn herab. Aber Sacco bleibt völlig cool und gelassen, lässt sich da nicht provozieren, reagiert nicht. Aber sein Wagenlenker, der die Szene mit anhört und anguckt, der sagt, nee, jetzt muss ich doch mal eingreifen. Er sagt Folgendes zu seinem Chef. Erträgst du es, erhabener Sacco, aus Furcht oder aus Schwäche die rohen Worte aus Vepacittis Mund anzuhören? Nein, nicht dulde ich das von Vepacitti aus Furcht oder aus Schwäche. Wie soll denn ein Weiser meinesgleichen mit einem Toren sich einlassen? Marteli. Nur noch mehr werden Toren sich erzürnen, wenn niemand da ist, der sie abwehrt. Drum soll der Kraftvolle mit der härtesten Strafe die Toren abwehren. Dies eben, meine ich, ist die Abwehr des Toren, wenn einer, der den anderen erzürnt sieht, besonnen in Ruhe verharrt. Also ihr merkt die unterschiedlichen Strategien zwischen dem Chef und Chauffeur. Aber Marteli gibt noch nicht nach, hat noch Argumente, sagt nämlich, ja, wenn du jetzt nachgibst, ist das ein Fehler, weil der andere, in dem Fall Vepacitti, dann nur noch dreister wird, der tanzt dir auf den Kopf rum, ja, das Ganze wird nur schlimmer. Aber Sacco lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, sagt, ist mir doch gleich, was andere sagen, es gibt aber nichts Höheres als Geduld, sagt, ist ein Segen, der höchste Segen für den Guten. Und damit ist eine Situation beschrieben, die man so aus dem Alltag und aus dem öffentlichen Leben auch kennt. Normalerweise ist es ja der Schwächere, der geduldig nachgibt. Ja? Einfach weil er muss. Wenn er aufmuckt, dann kriegt er nur noch eins über die Rübe sozusagen, hat nur noch größere Nachteile zu ertragen. Und üblicherweise ist es der Starke, der seine Wut auslässt. Das kennen wir aus vielen Bereichen heraus. Weil die sich denken, wir haben Geld, wir haben Macht, wir können uns alles erlauben, uns kann ja nichts passieren. Ja. So, das ist üblicherweise die Aufgabenverteilung, aber wir sehen hier, dass an diesem Beispiel das Ganze umgekehrt wird. Ja. Ist eine häufige Fehleinschätzung, vor allen Dingen, dass man glaubt, man müsste Macht sozusagen verbal ausdrücken. Dass man Stärke mit Lautstärke verwechselt, dass man den anderen anschreit, niedermacht, zur Schnecke macht, wie man so schön sagt. Also einfach demonstriert, dass man Macht hat über den anderen und sich erlauben kann, was man will. Und Sacco kehrt genau diese übliche Verhaltensweise um, stellt sozusagen den Menschen wieder auf die Füße und sagt, Zorn löst eine Situation nicht. Ja? Zorn eskaliert. Und wenn man wirklich Sieger sein will in einer solchen Situation, in einem Konflikt, besteht der Sieg darin, dass man sich selbst besiegt. Ja? Und sich selbst besiegen heißt eben, den Zorn, Aversionen, ungute Verhaltensweisen einfach nicht zulässt. Milde, sagt er, Zurückhaltung, das hat langfristige Auswirkungen für beide. Ja, also wenn man Geduld bewahrt, gibt es am Ende nur Gewinne, weil derjenige, der sozusagen Empfänger von Missetaten wäre, der kommt davon und man selbst aber auch, weil man inneres Gleichgewicht behalten kann. Und so sagt der Vers, der in unserer Lehrrede zitiert ist, oder in dieser Lehrrede zitiert ist, für beide Segen, für für den eigenen wie für den des anderen wirkt, wer, wenn er den anderen erzürnt sieht, besonnen und in Ruhe verharrt. Ihn, der beiden Heilung bringt, sich selber und dem anderen, halten für einen Toren nur die Leute, die unkündig sind, der wahren Lehre. Also, das ist eine himmlische Botschaft sozusagen. Aber der Buddha hat diese Szene seinen eigenen Leuten vorgetragen und er hat gesagt, hier in diesem Orden könnt ihr glänzen, nicht? Sakka glänzt da, weil er einen solchen Charakter sich entwickelt hat, eine solche innere Reinheit entwickelt hat. Der glänzt da oben bei den Göttern der 33, aber ihr könnt hier im Orden glänzen, wenn ihr auch geduldig und gütig seid. So ist die Botschaft. Letzter Punkt, da wird es noch mal ein bisschen grundsätzlicher. Die Lehre ist auch überschrieben, wie sich der Weise vom Toren unterscheidet. Da wird zunächst die existenzielle Grundsituation eines Bala, eines Tores, beschrieben. Der Warte sagt, ihr müsst euch das vorstellen, in seinem früheren Leben, in früherer Existenz, war der Betreffende bestimmt von zwei Dingen, von Unwissen und von Durst. Diese beiden Haupttriebkräfte haben dazu geführt, dass der jetzt in dieser Welt wieder erschienen ist, mit einem physischen Körper, mit einem geistigen Instrumentarium, das er sich aufbaut, mit einer entsprechenden Umwelt. Psychologisch gesagt ist das der Bereich der sechs Sinne, wo es die Begegnung von den Sinnen mit den Sinnesobjekten gibt, wo Gefühl hervorkommt. Und was ist Gefühl? Gemischtes Erleben, Angenehmes, Freude und auch Schmerz. Und das Ganze auf und ab, was das Leben bestimmt. Das ist ein Stück weit rudimentär die bedingte Entstehung, die uns hier gesagt wird. Beginnend von Unwissen über die ganze Reihe bis zum Erleben von Dukkha. So, und jetzt ist man vielleicht überrascht, dass von dem Weisen dasselbe gesagt wird. Es wird gesagt, bei dem war es genauso. Der ist als Mensch erschienen, weil er unwissend war, weil er von Durst geprägt ist, der hat auch einen Körper, erlebt auch eine Umwelt, erlebt auch Freude, erlebt auch Schmerz. Fragt man sich, was ist denn da jetzt der Unterschied zwischen beiden? Antwort folgt sofort. Dieses Nichtwissen ist von dem Toren nicht aufgegeben worden und der Durst nicht verschwunden. Aus welchem Grund? Nicht hat der Tor einen heiligen Wandel geführt, das Leiden vollkommen zu vernichten. Darum geht der Tor nach dem Zerfall des Körpers wieder in einen Körper ein, und da er wieder in einen Körper eingehen wird, wird er nicht erlöst von Geburt, Altern und Tod, von den Anfällen von Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Er wird nicht erlöst vom Leiden. Auf Deutsch gesagt, er macht dieselbe Chose, dieselbe Nummer wie früher auch. Er kommt nicht weg von diesen beiden Grundübeln, Nichtwissen und Durst. Warum? Er hat ja nicht mal ein Wissen davon, dass das die Kräfte sind, die ihn im Dukkha halten. Und weil er das Wissen nicht hat, übernimmt er nicht die Verantwortung für sein Leben. Entwickelt nicht eine, ja, wir würden sagen, Dhamma-Praxis und bleibt deshalb im samsarischen Kreislauf gefangen, während der Weise genau das Gegenteil tut, von der geselben Grundkonstellation her, nicht Wissen und Durst, schafft er es, an beiden sozusagen den Hebel anzulegen oder die Schrauben so zu ziehen, dass das aufgelöst wird. Er nimmt eine Dhamma-Praxis auf sich und ist bald, da, wo wir demnächst auch hinwollen. Kommt zum Schluss. Nur damit wir uns im Klaren sind darüber, ich habe vorhin gesagt am Anfang, das ist eine Schwarz-Weiß-Unterscheidung, Thor und Weißer, weil diese Typen, ja, Laden, wie sagt man, reinrassig, wie sagt man da, in reiner Form
Reingeführt.
überhaupt nicht vorkommen. Ja. Niemand ist nur ein Dummbeutel und niemand ist nur ein mentaler Überflieger, sondern jeder von uns hat verschiedene Elemente in unterschiedlicher Mischung in sich und bei sich. Ja. Und dazu kommt, dass wir auch Phasen und Situationen in unserem Leben haben, wo wir einfach naiv und tollpatschig handeln und dann wieder Phasen haben, wo wir vergleichsweise clever und überlegen sind. Oder in bestimmten Situationen, bei bestimmten Herausforderungen, klappt es nie, dann agieren wir automatisch richtig oder falsch. Und in anderen Situationen sind wir sozusagen bewusst und überlegen. Mit anderen Worten, Toren und Weise sind Modelle, die uns einfach nur zeigen, da ist das Schwarz, da ist das Weiß und dazwischen ist die ganze Palette von Graustufen drin. Du bist irgendwann und irgendwo auf dieser Skala platziert. Guck, dass es in deinem Leben immer heller wird und irgendwann so hell ist, dass du kein Licht mehr brauchst. Letzter Satz ist ein Dhamma. Padda-Vers, der zugleich Ermutigung ist und auch zugleich eine Warnung beinhaltet. Ein Tor, der seine Torheit merkt, wahrhaftig, weise nennt man den. Und ein Tor, der sich ein Weiser dünkt, wahrhaftig, der wird Tor genannt. Jetzt haben wir die Auswahl. Wir tauschen uns aus. Danke euch.
Danke.